Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Blick von außen und ein Stück weit von oben auch, der hilft ja, den Tunnelblick zu überwinden. In persönlichen Dingen und erst recht in historischen. Die Zeit vom Mauerfall am 9. November 1989 bis zum Inkrafttreten des Einigungsvertrages am 3. Oktober 1990 fand ja nicht im luftleeren Raum statt. Andernorts wurde auch Politik und Geschichte gemacht. Die Teilung Deutschlands wurde vor 30 Jahren aufgehoben, die beiden deutschen Staaten wieder vereint. Aber was passierte um uns herum? Die deutsch-finnische Historikerin Christina Spohr lehrt an der London School of Economics internationale Geschichte, ist auf Weltordnung nach 1945 spezialisiert und ihrem letzten Buch, im letzten Jahr erschienenen Buch Wendezeit, die Neuordnung der Welt nach 1989, spricht sie von Scharnierjahren. Und zwar 89 bis 92 etwa. Ich habe sie gefragt, die NATO-Planspiele für den Ernstfall, die machten 1989 keinen Sinn mehr. Der Kalte Krieg endete friedlich. Was entstand, als die Mauer fiel? Eine neue Weltordnung oder eine neue Weltunordnung?
Naja, zunächst mal, als die Mauer fiel, hatten wir ja noch in gewisser Weise ein Auflösen der Strukturen des Kalten Krieges. Man darf ja nicht vergessen, die Sowjetunion bestand noch, die Rote Armee war noch stationiert, sowohl auf dem Territorium der DDR und auch in den ehemals osteuropäischen Satellitenstaaten, die sich natürlich aus dem Schatten der Sowjetunion durch die Revolution 89 bis zum Ende des Jahres herausgelöst hatten. Aber nach dem Mauerfall stand ja noch überhaupt an, dass der Warschauer Pakt zerfallen würde, dass die deutsche Einheit diplomatisch herbeifahren würde. Dann natürlich musste auch verhandelt werden, wie die Rote Armee abzieht. Die eigentliche Weltunordnung kommt mit dem Moment, wo die Sowjetunion zerfällt. Weil das, was man zwischen dem Ende 1989 bis Ende 1991 so vorsieht und versucht, die Kräfte der Menschen auf der Straße müssen die Politiker kanalisieren, sie müssen die Institutionen neu erfinden, aber sie tun es, indem sie die bewahren, um eben Stabilität und Sicherheit herzustellen. Erst mit dem Zerfall der Sowjetunion wird eigentlich wirklich allen klar, dass man auch trotz des Zukunftsoptimismus vor einer gewissen Weltunordnung steht. Nicht, man darf ja auch nicht vergessen, die Sowjetunion hatte viele Klientelstaaten. Es gab die Proliferation der Atomwaffen. Es kommt nicht wie auch mit der Invasion von Irak nach Kuwait zur ersten Kriegsführung. Wir sehen eben dieses Aufkommen zum ersten Mal der sogenannten abtrünnigen Staaten. Aber wir sehen auch ganz plötzlich Bürgerkrieg, sogar in Europa mit dem Zerfall Jugoslawiens. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir den Drang nach Freiheit, den Drang nach Frieden, den Drang zur Stabilisierung und auch im Westen, dann natürlich mit den Osten zusammengebracht, die Wiedervereinigung Europas, nicht nur Deutschlands. So sprachen die Osteuropäer davon. Nicht, sie klopfen ja gleich schon bei der EG an, die im Begriff ist, sich zur EU zu vertiefen durch den Vertrag von Maastricht. Aber zur gleichen Zeit sehen wir eben nicht nur den Zerfall des Sowjetimperiums und der Sowjetunion an sich, sondern auch die Implosion dann den Beginn eines genozidalen Bürgerkriegs in Jugoslawien, gleich an den Grenzen Europas.
Und für die Schwarzmeerstaaten war erstmal der NATO-Beitritt wichtiger als der EU-Beitritt, wenn man sich an Rumänien erinnert beispielsweise. Ihr Buch Wendezeit, die Neuordnung der Welt, macht etwas ganz Wichtiges. Ich sage es mal mit einfachen Worten, weil Sie lenken den Blick quasi ans andere Ende der Welt. Einfacher gesagt, wer 89 sagt, darf nicht nur an den Mauerfall denken, sondern muss auch an den 4. Juni erinnern, nämlich an den Tiananmen-Platz, was da in Peking passiert ist.
Genau, also wir dürfen eben nicht vergessen, dass 1989 nicht nur eine Geschichte ist, die wir verbinden mit Revolution und Kräften von unten, Menschen auf der Straße, Demokratisierung, den Wille zum Kapitalismus in Europa, sondern eben auch, dass wir gerade an dem 4. Juni nicht nur die freien Wahlen in Polen haben zum ersten Mal, sondern die Niederschlagung der studentischen Proteste am Platz des Himmlischen Friedens, am Tiananmen-Platz in Peking. Das Spannende ist, dass das Jahr 1989 eigentlich damit begann, dass die zwei Supermächte beide im Grunde genommen ein wenig konkurrierten darum, wer mit Deng Xiaoping, dem Chef der chinesischen Kommunistischen Partei, sich treffen könnte. Bush war gerade neuer Präsident von den Vereinigten Staaten und schaffte es, Ende Februar nach Peking zu fahren. Und er war ja auch ein alter Freund der Chinesen. Er sah die demografische und wirtschaftliche Stärke Chinas für die Zukunft und wollte dort gute Beziehungen weiter ausbauen. Wobei man nicht vergessen darf, China selbst sah sich zu dem Zeitpunkt noch als ein Entwicklungsland, ein sich entwickelndes Land aus dem maoistischen Insularismus heraus in einen autoritativen kapitalistischen Staat, wobei das Parteimonopol ganz eindeutig etwas war, woran Deng festhalten wollte. Und die Studenten, die protestierten, sie hatten halt, das kam natürlich zum Teil aufgrund der Einführung der Marktwirtschaft in bestimmten Teilen Chinas, wo wir dann auch Inflation sehen. Und die Studenten protestieren nicht nur dagegen, was ihre Prosperität, ihren Wohlstand angeht, sondern vor allen Dingen wollen sie auch mehr politische Freiheit. Und sie sehen in Gorbatschow den Alchemisten der Reform. Und als Gorbatschow dann im Mai 89 nach Peking kommt und dann von der chinesischen Partei gar nicht zum Platz des himmlischen Friedens geführt wird, weil sie gar nicht wollen, dass die Studenten sozusagen Energie gewinnen könnten, wenn sie auf Gorbatschow treffen würden, stellt sich eben heraus, dass im Juni das Kriegsrecht verhängt wird und dann die Partei brutal die Proteste, die Rufe der chinesischen Studenten nach Demokratie, nach Freiheit, nach Perestroika sogar, so stand das auf den Plakaten, niederwalzen mit den Panzern. Und damit sieht man eben, dass China seinen eigenen Weg aus dem Kalten Krieg geht.
Frau Spohr, ich höre da zwei Dinge raus, die wir noch klären sollten. Das erste ist, das viel beschworene Ende der Geschichte oder andersrum formuliert, der Sieg des Liberalismus war eine Chimäre. Das ist nicht so. Will sagen, auf die Auflösung der alten Welt folgte jetzt nicht eine multipolare Welt, sondern wenn wir uns jetzt 30 Jahre später umgucken, haben wir doch eine neue bipolare, oder würden Sie widersprechen?
Ich würde das vielleicht etwas anders sehen. Ich würde sagen, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion haben wir, was auch als einen unipolaren Moment bezeichnet wird. Nicht? Also Amerika ist in gewisser Weise in einer Führungsrolle mit Russland als Juniorpartner, wobei Russland sehr stark unter Jelzin eine Partnerschaft mit Amerika und NATO anstrebte, wobei er das dann relativ schnell fallen ließ, denn die Russen besannten sich dann doch recht schnell in dem ganzen auch ökonomischen Chaos und diesem Gefühl, ein Rumpfstaat zu sein, immer mehr auf sich selbst, nicht die Frage, was ist Russland? Und man darf nicht vergessen, Russland, auch in seiner kleineren Form nach dem Zerfall der Sowjetunion, ist ein eurasischer Staat, erreicht von der Ostsee bis zum Pazifik hin. Und unter Putin sehen wir eben dieses Rückbesinnung auf das Russische, auf Russland als Großmacht, was natürlich auch Russland als Nuklearmacht sich darstellt. Was wir gleichzeitig sehen, und das ist eben diese dual geprägte Welt nach dem Ende des Kalten Krieges, den unaufhaltsamen Aufstieg Chinas, nicht nur wirtschaftlich, sondern immer mehr auch politisch und unter Xi Jinping. Seit 2013 hat sich das immer mehr herauskristallisiert, dass die Chinesen eben anstreben, eine Supermacht zu werden. Und sie sprechen von einem Polyzentrismus. In der Politologie spricht man auch von der Multipolarität. Ich glaube, es handelt sich nicht nur um Handelskriege und verschiedene ideologische Ansichten zwischen Amerika und China. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Russen mit den Chinesen ja auch, wenn es darum geht, Mineralien abzubauen, Ölgeschäfte, Shipping, wenn wir nach Norden in die Arktis schauen. Also es gibt so eine interessante Verbindung zwischen Russland und China. Und sie beide sagen ja, dass sich die liberale Weltordnung im Grunde genommen auflöst, dass der liberale Gedanke sich überlebt hat, dass er obsolet geworden ist und dass beide nach einer postwestlichen neuen Weltordnung streben. Sie tun das auf verschiedene Weise, aber wir haben es schon mit zwei Staaten zu sehen, die versuchen, das von bisher von den Amerikanern angeführte liberale westliche System zu unterminieren. Jeder auf seine Weise. Der eine, der Chinese, mit seinen Seidenstraßenprojekten geostrategisch, geoökonomisch. Wir müssen sehen, was das dann eventuell auch politisch bedeutet, gerade für die Weltordnung, und die Russen auf eine andere Weise mit ihren Trollfabriken übers Internet, mit dem Anstacheln auch von Populismus in den westlichen Demokratien und so weiter und so fort.
Das bringt mich nämlich zu der Frage, die mich beim Lesen Ihres Buches begleitet hat, ob die von Ihnen beschriebenen Scharnierjahre und das, was Sie gerade gesagt haben, also postliberale Entwicklung, nicht auch der Beginn eines neuen Autoritarismus sind oder eines neuen Nationalismus und Antiliberalismus. Wie würden Sie das sehen?
Ja, also ich denke, wir müssen, wenn wir jetzt zurückblicken, eben sehen, dass so eine lineare Interpretation der Zukunft, die sich so nach dem Mauerfall darstellte, nicht, also dass man glaubte, die Verbreitung des Kapitalismus, dass die politische Liberalisierung einhergeht mit der ökonomischen Liberalisierung, mit dem Freihandel, mit der Weltwirtschaftsorganisation. Und auch die Vorstellung, gerade auch in Deutschland, nicht, dass es dann in dieser neuen, besseren Welt, wo alles friedlich zu einhergeht, dass es ein Zeitalter der Demokratie, ein Zeitalter des Friedens, ein Zeitalter der Einheit, eine Art Beziehung zu führen in einem kooperativen Geist, wo man zusammenarbeitet und den anderen achtet, wo man sich auf das Völkerrecht beruht, wo man für liberale Werte einhersteht, dass es eine Weltgemeinschaft gibt, dass man quasi eine Innenpolitik über die Vereinten Nationen zum Beispiel führen könnte. Das scheint sich überholt zu haben, denn wir sehen ja, schauen wir uns einfach nur Ostmitteleuropa an, die Polen, die Ungarn, zum Beispiel, nicht, wir sehen Populismus, wir sehen Nationalismus, wir sehen Antiliberalismus, die ganz stark an der EU damals angeklopft haben und bei der NATO. Sie wollten die westlichen Organisationen, die sich modifizierten und neu erfanden nach Ende des Kalten Krieges, die mehr zu einer Wertegemeinschaft wurden, sie wollten Teil dieses Clubs werden. Das waren Organisationen, die sich schon bewährt hatten. Aber sie erkannten nicht und sie haben vielleicht auch nicht verstanden, dass wenn man einem Club beitritt und auch gerade bei der EU, dass man immer bestimmte Aspekte seiner Souveränität dann auch wieder aufgeben muss. Und das ist ja, worauf auch auf Orbán anspielt, nicht, also dass man von einem postnationalen Brüssel geführt wird, was irgendwie von der eigenen Nation etwas wegnimmt. Und insofern sehen wir halt schon über einen Zeitablauf von 20, 30 Jahren, dass es im Grunde genommen vielleicht auch eine gewisse unvollendete Revolution ist. Man schaute nach dem Westen, man versuchte so zu leben wie dort, aber dass das dann auch gleichzeitig mit etwas einhergeht, was man gerade erst wieder gewonnen hat, nämlich Unabhängigkeit und Souveränität, dass man dann etwas auch aufgeben muss für dieses gemeinsame europäische Projekt. Das ist nun etwas, von dem man sich gerade heute wieder abwendet. Und das wird auch zum Teil angestochert, sowohl von Russland als auch von China, entweder durch wirtschaftlichen Einfluss oder, wie ich schon sagte, auch durch das, was auf den sozialen Medien passiert mit der Meinungsbildung und dem Streuen von Fake News.
Sag Christine Spohr, Ihr Buch heißt Wendezeit, die Neuordnung der Welt nach 89, und über diese Scharnierjahre habe ich mit der Historikerin, die an der London School of Economics lehrt, gesprochen.